Gut, aus euren Reihen kam der Wunsch, mal was über Auferstehung zu hören. Und da ich im Johannesevangelium ja unterwegs bin, wahrscheinlich noch bis Oktober, und das Kapitel 11 hier auch noch nicht dran gewesen ist, habe ich mir gedacht, wir könnten ja mal als Beginn für dieses Thema Johannes Kapitel 11, die Auferstehung des Lazarus, anschauen. Und in einem zweiten Teil, wenn ich wieder mal dran bin hier, wahrscheinlich Ende September, mache ich dann einen zweiten Teil dieses Themas, wo es dann mehr um Begrifflichkeiten auch geht und um die, das sage ich euch nachher nochmal, während dem Thema die Verbindung zwischen Johannes und Paulus in der Darstellung der Auferstehungserwartung und auch in den Unterschieden. Das ist für eine Stunde natürlich alles viel zu viel. Und ich habe mich bemüht, auch euren Ratschlägen etwas zu folgen. Dem einen sind es zu viele Bibelstellen, dem anderen wird zu viel nachgelesen. Und wieder andere möchten gerne eine Geschichte hören. Und es gibt dann auch mehr so Wünsche. Wenn ich die alle berücksichtigen will, müssen wir aufhören mit Predigen. Gell? Ihr müsst also ein wenig auch mir entgegenkommen oder uns, Reinhold auch. Weil es gibt gewisse Standards, die man sich erarbeitet hat und die kannst du nicht einfach wegtun, weil es auch viele Brüder gibt, die gerade das erwarten, was ein anderer nicht möchte. Ja. Und deswegen müssen wir uns gegenseitig etwas ertragen, auch gelegentlich, wenn da mal Sachen dabei sind, wo du sagst, das ist mir zu lästig oder was auch immer. Andere verlangt das und will, dass das so gemacht wird. Und ich muss allen gerecht werden. Ich komme ja auch ein wenig umher zwischen Nordsee und Alpen und kenne viele Gruppen und auch Meinungen zu dieser Darstellungsform des Wortes Gottes. Ja, das als Voreinleitung. In Hebräer Kapitel 6, letzter Vers von Kapitel 5, fängt das schon an. In Kapitel 6, dann die ersten Verse, geht es um die Anfangsgründe des Glaubens. Und was gehört zu den Anfangsgründen des Glaubens? Das Thema Auferstehung. Ist hier jemand, der ganz am Anfang des Glaubens ist? Dann brauchen wir über das Thema eigentlich gar nicht zu reden, gell? Aber wenn wir genau hingucken, habe ich manchmal das Gefühl, und ich habe das auch von euch gehört, dass es sehr viel Unsicherheit gibt, auch bei diesem Thema. Deswegen müssen wir auch gelegentlich über die Anfangsgründe des Glaubens hier mal reden. Wir schauen uns die Geschichte erst einmal an. Dauert so 6-7 Minuten. Ich will nicht alle 45 Verse lesen, sondern nur hier und da einen rauspicken und den Rest erzählen. Wer das mitverfolgen will in seiner Bibel, kann das gerne machen. Aber es ist jedem selbst überlassen. Du kannst das auch genießen, entspannt. Und ja, also es war wie folgt, es gab einen Mann, der hieß Lazarus, Johannes Kapitel 11, Vers 1, und er lebt in Bethania, das Haus des Leidens heißt das, ist ein kleines Dorf, etwa 2,8 Kilometer von Jerusalem weg. Er lebte dort mit seinen beiden Schwestern, die hießen Maria und Martha. Das war die Maria, die Jesus die Füße eingeölt hatte und mit ihren Haaren abgetrocknet. Und der Lazarus, ihr Bruder also, war schwach. Bibel steht krank. Krank ist auch eine Schwäche, gell? Also das Wort für krank, das Wort, was da steht, heißt schwach. Er war schwach, wahrscheinlich durch eine Krankheit, was immer es gewesen ist. Und jetzt haben seine Schwestern zu Jesus jemanden hingeschickt und haben gesagt, der, den du wie einen Freund liebst, der ist schwach. Wo war Jesus? Jesus war zu der Zeit in Galiläa. Das ist vermutlich am Südende des See Genezareth, Richtung Hamad Gader, also ins Jordanische rüber, jenseits des Jordan, und das sind ungefähr 150 Kilometer Entfernung. Wenn du die laufen willst, brauchst du auf jeden Fall 6 Tage. Bei der Hitze vielleicht sogar mehr, weiß ich nicht, zumindest für uns wird es mühsam sein, gell? Eins. Und wir erinnern uns nachher nochmal daran, warum das vielleicht wichtig ist. Und jetzt heißt es im Vers 4, als aber Jesus es hörte, sagte er, diese Schwachheit ist nicht zum Tod, sondern für die Herrlichkeit Gottes, auf dass der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Und jetzt sagt der Bericht, Jesus hat das gehört und er blieb noch 2 Tage dort. Der hat nicht dran gedacht, da sofort loszuziehen. Der war ja nur schwach, der Lazarus. Er hat ja noch gelebt. Er war nur schwach. Und Jesus blieb noch dort 150 Kilometer entfernt. Und jetzt sagt er nach 2 Tagen zu seinen Lernenden, seinen Jüngern, sagt er, wir müssen nochmals nach Judäa gehen. Also nach Süden. Zwischendrin war noch Samaria. Und da sagen sie, wieso willst du nach Judäa gehen? Da wollen die dich doch steinigen. Und da sagt Jesus ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlummert, Vers 11. Aber ich gehe hin, auf dass ich ihn aus dem Schlaf hole. Jetzt haben seine Jünger gedacht, was soll das, gell? Er schläft, muss er da extra hingehen. Und im Vers 13 heißt es hier, Jesus aber hatte betreffs seines Todes geredet. Das heißt, nach diesen 2 Tagen, die er noch geblieben ist, hat er offensichtlich erfahren, gewusst, wie auch immer, er ist ja der Herr, dass Lazarus gestorben war. Das hat ihm niemand gesagt, steht zumindest nicht hier. Und er hatte betreffs seines Todes gesprochen, heißt Vers 13. Jene aber, seine Lernenden, meinten, dass er dies betreffs des Schlummerns, des Schlafes gesagt hat. Also sie haben immer noch geglaubt, der meint, Jesus meint, er schläft, gell? Nur. Und dann heißt Vers 14, da sagte Jesus dann in aller Redefreiheit zu ihnen, Lazarus starb, obwohl ihnen das niemand gesagt hatte nach dem Bericht. So, und dann machen sie sich auf den Weg, sie kommen nach Süden, nach Judäa, nach Bethania und dort sieht Jesus, dass es da eine Gedächtnisgruft gibt, die verschlossen ist, wo der Lazarus drin ist. Und jetzt war im Haus der Maria, waren die Schwestern halt im Haus und viele der Bekannten, der Juden, waren dort und haben sie getröstet, weil Lazarus gestorben war. Und jetzt hört Martha, dass Jesus kommt. Und geht ihm entgegen. Und was sagt sie zu ihm? Vers 21. Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Gewaltiger Glaube, gell, den die Frau hatte. Und dann sagt sie, ich glaube aber, dass immer, wenn du Gott was bittest, er dir das auch gibt. Das hat sie auch geglaubt. Vers 23. Jesus sagt zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. 24, Martha sagt zu ihm, ich nehme wahr, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung, in dem letzten Tag. Oder am letzten Tag wird meist gesagt. Sie hat also an die israelitische Auferstehungserwartung geglaubt. Nicht daran, dass Jesus den jetzt in 2 Stunden auferweckt, oder wie lange das noch gedauert hat. Vers 25, sie sagt, er wird auferstehen am letzten Tag. Und jetzt sagt Jesus, Achtung, Vers 25 zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der, der an mich glaubt oder hinein in mich treu ist, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt oder hinein in mich treu ist, stirbt keinesfalls hinein in den Äonen. Glaubst du das? Da sagt sie, ja, Herr, ich glaube. Also sie sagt, er wird auferstehen, irgendwann mal, gell, am letzten Tag. Und dann sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Gell. Also wenn ich hier bin, kann der auch gleich auferstehen. Wäre die Schlussfolgerung gewesen. Und sie sagt dann, ja, das glaube ich. Jetzt, nach dieser Erfahrung geht sie zurück ins Haus und erzählt der Maria, dass Jesus da ist und was sie erlebt hat. Jetzt kommen die alle aus dem Haus zu Jesus raus, ihm entgegen. Und Jetzt fällt die Maria zu den Füßen Jesu hin und was sagt sie? Vers 32, wenn du hier gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Gell? Dasselbe, was der Martha vorher schon gesagt hatte. Und jetzt sieht Jesus sie weinen und wird innerlich ergrimmt und erregt. Das klingt schwierig, gell? Also jetzt stell dir vor, du wärst Jesus und du hättest die Macht, Sterbende aufzuerwecken. Und du sagst es auch noch, dass das so ist. Und die weinen trotzdem noch, gell? Dann könntest du schon mal innerlich erkrimmt werden. Also wenn die Lehrer des Wortes Gottes immer wieder dasselbe predigen und die Geschwister haben es immer noch nicht verstanden, gell? Könntest du manchmal auch innerlich erkrimmt werden. Da habe ich dran gedacht, gell? Also es gibt so gewisse Dinge, die sind dermaßen traditionell verfestigt, sodass du manchmal wie Don Quixote durch die Gegend gehst, gell? Und da habe ich gedacht, ja, Jesus, wäre mir vielleicht auch passiert. So, und dann sagt er, wo habt ihr ihn denn hingelegt, obwohl er das eigentlich ja wusste. Er hat ja die Gedächtnisgruft schon gesehen. Und er weinte selbst Tränen, heißt es hier im Vers 35. Und jetzt sagen die Juden, die das sehen, guck mal, wie er ihn geliebt hat. Gell? Er weint sogar auch noch. Und deswegen verstehe ich manchmal auch nicht so ganz, warum er erkrümmt oder warum er das macht. Es ist manchmal etwas schwierig. Und jetzt sagen die Juden, die ihn weinen sehen und sagen, das war ja sein Freund, jetzt hat er so viele Leute gesund gemacht. Vers 37, gell? So viele Leute gesund gemacht. Warum hat er das bei dem nicht machen können? Ja, also nach dem Motto, er kann ja alles. Gut, und jetzt wird Jesus nochmals erkrümmt, da ist im Vers 38, weil die so unzufrieden gewesen sind. Und jetzt sagt Jesus, 39,40, enthebt den Stein, da war ja die Gedächtnisgruft, also Steinhöhlen, in denen man die Gestorbenen reingelegt hat, enthebt den Stein, also nehmt ihn weg. Und die Schwestern des, die Mutter sagt zu ihm, der riecht schon, weil der liegt schon 4 Tage hier. Also lass den Stein lieber da, gell? Und jetzt haben sie aber trotzdem den Stein weggehoben. Und Jesus blickt zum Himmel, sagt, Vater, ich danke dir, dass du auf mich hörst. Und er ruft dann, Lazarus, komm heraus. Und dann kommt der Lazarus raus, gebunden mit den Binden, wie jemand eben die Gestorbenen eingewickelt hat, balsamiert und eingewickelt. Und da tun sich die Ausleger sehr schwer, wie der hätte laufen können mit zugebundenen Beinen, gell? Als gäbe es kein anderes Problem. Und er kommt raus, sagt die Schrift, und jetzt sagt Jesus, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Das ist die ganze Geschichte, gell? Und viele kamen zum Glauben. Jetzt könntest du sagen, ja, tolle Geschichte, was habe ich davon? Was habe ich davon, gell? Ja, das ist 2000 Jahre alt. Wir müssen uns mal besonders auch dann im Verlaufe des Gesprächs mal gucken, wie sich das hier entwickelt, mit den Versen 25 und 26 besonders auseinandersetzen, weil da auch Dinge drinstehen, die uns betreffen, auch wenn das schon 2000 Jahre alt ist. Ich möchte aber trotzdem ganz langsam nochmal durchgehen, das eine oder andere noch erwähnen. Er fing ja an im Vers 4, dass Jesus sagte, diese Schwachheit des Lazarus ist nicht zum Tod, sondern damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Würde also heißen, wenn wir an Johannes 8 denken und andere Aussprüche von Jesus, der gesagt hat, wenn jemand mein Wort hütet, also sich um mein Wort kümmert, glaubt, was ich gesagt habe, dann wird er den Tod keinesfalls schauen. Johannes 8, 51, wer das aufschreiben will. Und heißt doch, wenn hier jemand aufersteht, so ganz buchstäblich vor Golgatha, muss ich noch hinzufügen, dann muss er doch auch geglaubt haben. Sonst hätte Jesus ja was Falsches erzählt. Ja, einen Vers muss ich mal lesen, gell? Ich muss mal ja hintergucken, bei 1. Johannes Kapitel 2, Vers 5. Weil dort ist eine Aussage, die auch für uns von höchster Bedeutung ist. Es geht darum, das Wesen Gottes einzuordnen. Der Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 5, wer sein Wort hütet, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet worden. Darin erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wenn du dich um das Wort Gottes kümmerst, in der von ihm erwarteten Form, heißt das, die Liebe Gottes ist in dir vollendet. Das heißt, das Wesen Gottes ist in dir. Jesus betet auch in Johannes 17 dann, ich bin in ihnen und die in mir, du in mir. Gell? Und damit hast du doch auch die Erklärung. Also es gibt eine wesenhafte Einheit zwischen denen, die das Wort hüten, und der Liebe Gottes. Und wer das Wort hütet und in der Liebe Gottes wesenhaft vereinigt ist, wird also den Zustand erreichen, um den es hier geht, wie hier geschrieben steht, dass er auch die Herrlichkeit Gottes sieht. Und Paulus sagt mal in Römer 14, ob wir leben oder ob wir sterben,
wir sind
des Herrn. Also, und ist das jetzt, glaubst du das? Und wenn du das glaubst, ja, müssen wir das bedauern, falls wir sterben müssen, dürfen, können, gell? Je nachdem, wie du das einordnest. Also, wenn ich das so glauben kann, wie das hier steht, und die Reaktion von Jesus selber damals, stell dir vor, er wäre heute hier, er würde genauso jammern und ergrimmt sein über unseren Glauben. Und wie wir manchmal reagieren, gell? Und ich frage mich manchmal oft hinterher, dann, warum hast du jetzt wieder gejammert, gell? Gab überhaupt keinen Grund für. Wenn die Erwartung, die wir haben, stimmt, gibt es dafür keinen Grund. Also die Herrlichkeit Gottes wurde deutlich, das war der Zweck, warum der Lazarus schwach war. Ich mache einen kleinen Sprung nach Vers 11. Da sagt Jesus 11 bis 14, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlummert. Ich gehe hin, dass ich ihn aus dem Schlaf hole. Jetzt haben die das nicht verstanden, haben gemeint, er redet vom buchstäblichen Schlaf. Dabei sagt der Vers 13, Jesus aber hat das betreffs des Todes gesagt. Betreffs des Schlummers, des Schlafes, des normalen Schlafes. Und deswegen hat er nochmal ganz deutlich gesagt, in aller Redefreiheit, Vers 14, Lazarus starb. Der ist gestorben und jetzt gehe ich hin, weil er eingeschlummert ist, um ihn aus dem Schlaf zu holen. Jesus gebraucht hier vier verschiedene Worte im griechischen Grundtext. Das heißt, er braucht das Wort für Tod, das Wort für Sterben, das Wort für Schlummern und das Wort für Schlaf. Es gibt nur noch zwei weitere Worte in dem Zusammenhang. Das ist der Gestorbene. Das ist ein anderes Wort. Und der tief schläft oder rastet, wird es manchmal auch übersetzt. Und diese vier Worte für denselben Zustand zu benutzen, ist schon mal bemerkenswert. Schlummern, Schlafen, Tod und Sterben. Das setzt er ja gleich in Vers 11 bis 14. Und deswegen müssen wir uns mal überlegen, was passiert denn, wenn einer stirbt? Warum kann Jesus diese Worte so gebrauchen? Warum gibt es Glaubende, die so glauben oder so glauben? Warum glauben nicht alle gleich, wenn es um das Sterben und Auferstehen geht? Ich mache einen kleinen Exkurs, wenn es um die Seele geht, weil das brauchst du, um auch zu verstehen, wie das mit dem Sterben funktioniert. Im Alten Testament, in Prediger 9, Vers 5 und Vers 10, das sind so traditionell gebrauchte Verse, die ich auch aus meiner alten Religion kenne. Damit haben wir immer bewiesen, dass Tod Mausetod ist, dass Tod nicht Existenz ist, dass bei Tod dich gibt's gar nicht mehr, gell? Ist, weil der Prediger sagt, ja dort im Kapitel 9, die Gestorbenen wissen nichts. Dann sagt er, deshalb sollen die Lebenden alles tun, was in ihrer Macht steht, zu tun, weil die Gestorbenen nichts mehr wissen, sagt Prediger. Da im Sheol kein Tun ist, fügt er noch hinzu, kann ich daraus Nicht-Existenz ableiten, aus diesen Versen. Wenn du nichts zu tun hast, existierst du dann nicht mehr. Oder wenn du nichts weißt, gell? Die Toten wissen nichts, wir wissen auch das meiste nicht, gell? Sind wir deswegen nicht existent, ist doch kein Argument. Das sondern hier geht es darum, dass die Seele im Aufenthaltsraum der Gestorbenen eine passive Existenz hat und selber nichts tun kann und nicht weiß, wann da einer die Tür aufmacht und reinkommt. Ich war ja mal im Gefängnis, da musste ich auch warten, bis die Tür aufgemacht wurde. Ja, da war keine Klinke innen, da gab es nur außen eine. Also in dem Aufenthaltsraum der Gestorbenen, wenn die Seele dort ist, es gibt ja auch unterschiedliche Stellen, das werden wir noch sehen, dann ist sie in einer bewussten Existenz, aber passiver Art. Das heißt, ich kann nichts unternehmen. Ich muss warten, was passiert. Als in Jesaja Kapitel 14 haben wir den Bericht, als der König von Babel in den Scheol kommt. Jesaja 14 ab Vers 9. Da kommt der König von Babel in den Scheol und was passiert dort? Da stehen die anderen Könige der anderen Nationen auf, die schon dort sind und begrüßen ihn. Ist das jetzt ein Märchen oder ist das Wort Gottes? Also ich glaube, dass das stimmt, was da steht. Würde also heißen, es gibt eine Existenz im Aufenthaltsraum der Gestorbenen oder in den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen. Wie hat Jesus mal gesagt, als er vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sprach, Lukas 20, 38, für ihn leben sie alle. Oder wörtlich, ihm leben alle. Für Gott gibt es keine nicht existierenden Wesen oder Seelen. Für ihn leben alle. Oder wenn du an die Begebenheit denkst, Lukas 16, ab Vers 19, viele sagen, das sei ein Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Ich glaube nicht, dass es ein Gleichnis ist, aber es ist eigentlich egal. Normal hören die Gleichnisse im Kapitel 15 auf. Aber selbst wenn es ein Gleichnis wäre, Jesus hat auch an seinen Gleichnissen niemals gelogen. Auch seine Gleichnisse waren immer Wahrheit. Wenn also Jesus in Lukas 16 sagt, da gibt es einen reichen Mann, der in Pein da sitzt und mit dem Lazarus, dem Armen, der am Abrahams Schoß ist, redet und sagt, er soll ihm Wasser bringen, dann nehme ich das so, wie es da steht. Und du kannst ja die ganze Geschichte nochmal lesen, die ist ja jetzt nicht mein Thema. Wichtig ist, was ist denn im Aufenthaltsraum der Gestorbenen los? Gell? Da gibt es Unterschiede, offensichtlich, und es ist Bewusstsein da. Aber passiv, der reiche Mann konnte sich kein Wasser holen. Gell? Da gab es auch kein Waschbecken, wo man aufdrehen konnte und einen Wasserhahn aufmachen. Also, er musste warten, was passiert. Aber es war eine bewusste, passive Existenz. Denk an Golgatha, Jesus wird hingerichtet an diesem Fluchholz und links und rechts sitzen auch zwei da, hängen da auch zwei. Gell? Und einer von denen kommt zum Glauben. Der Moment sagt, ja, ich glaube, dass du der Christus bist. Was sagt Jesus zu dem? Er sagt, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jetzt müsste man die Ordnung der Himmel, haben wir hier schon gemacht, besprechen. Gell? Jetzt muss man wissen, dass das Holz des Lebens im Paradies Gottes oben, Enthüllung 22, ist. Also oben ist er im Paradies. Wir müssen wissen, dass es ein Paradies auf dieser Erde gab, vor 6000 Jahren. Und wenn du Hesekiel 31 liest, weißt du, es gibt auch einen Garten Eden unten, im Aufenthaltsraum der Gestorbenen. Das heißt also, wenn Jesus zu dem zum Glauben gekommenen Verbrecher sagt, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein, dann hat er ihn doch wohl mit nach unten genommen. Oder ist Jesus am Pfahl auferstanden? Jesus ist gestorben und in die tiefsten Tiefen des Aufenthaltsraums der Gestorbenen gegangen. Dort hat er den Verbrecher mitgenommen, hat ihn an der ersten Haltestelle abgesetzt. Das Paradies unten und ist weitergegangen alleine. Ganz einfach. So, und Jesus sagt in Johannes 5, will ich mich nachher nochmal vielleicht etwas näher mit befassen, je nach Zeit. Da sagt er, die Gestorbenen werden die Stimme des Sohnes Gottes hören. Die Gestorbenen hören die Stimme des Sohnes Gottes. Wie geht das, wenn die nicht existieren? Oder wie müssen die sein, damit die das hören? In der passiven Existenz, im Aufenthaltsraum der Gestorbenen, kann man die Stimme des Sohnes Gottes hören. Jetzt liest der 1. Petrus 3, ab Vers 16, und dort sagt Petrus, was Jesus gemacht hat, nachdem er beim Vater im oberen Heiligtum den Wert seines Blutes dargebracht hat. Nämlich, er ging in die Aufenthaltsräume der Gestorbenen und hat denen gepredigt. Die Stelle brauchen wir nachher nochmal. So, warum, wem predigt er, wenn da keiner ist? Oder warum predigt er, wenn die gar nichts hören können und nichts verstehen? Wenn die tot sind, toter geht's nicht, gell? Habe ich mal mir sagen lassen müssen. Ist mir einer toter, toter geht's nicht. Das Wort Tod, ich bin ja Sachse, gell? Tod, zweimal hartes T, müsste man da sagen, gell? Weil die Sachsen, die haben kein hartes, die haben kein T, sondern die haben nur D, gell? Da gibt es ein hartes D und ein weiches D, gell? Das ist sächsisch. Und Tod mit zwei T gibt's nicht. In dem Sinne der Nicht-Existenz. Das Wort steht noch nicht mal im Neuen Testament. Es gibt Sterbende und Gestorbene. So sieht das aus. So, und wie sieht es mit den Glaubenden aus? Wir haben aus 1. Korinther 15 ja schon was gehört, heute Morgen in der Einleitung. Da sagt Paulus im Vers 51, wenn es um Glaubende geht, wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden oder verändert, steht da eigentlich. So, das ist eine Predigt extra. Das kommt wahrscheinlich im zweiten Teil nochmal dran. Und hier benutzt Paulus das gleiche Wort. Das gleiche Wort wie Jesus hier im Vers 11. Lazarus ist eingeschlummert. Wir werden nicht alle einschlummern. Könntest du jetzt auch lesen beim 1. Korinther 15. Aber wir werden alle verändert. Zu denen möchte ich auch gehören. Ja, angenommen, die Entrückung wäre jetzt in dem Moment, dann wären wir solche, die gleich verwandelt werden. Und nicht entschlummern oder sterben oder in den Tod gehen oder schlafen. Alles dasselbe nach Johannes 11, Vers 11 bis 14, hat Jesus so gesagt. So, in Philipper 1 noch ein interessanter Hinweis. Paulus sagt, ich wäre lieber bei Christus, gell, aber wegen euch bleibe ich hier. Und da sagt er wörtlich, ich sehne mich, hinaufgelöst zu werden, weil samt Christus zu sein, ist viel besser. Ja? Er spricht vom Hinauflösen wörtlich. Das heißt, auflösen dieses Leibes, verändert werden hin zu Christus. Musst du nicht erst schlafen, gell? Nicht erst sterben, nicht erst in Aufenthaltsräume Gestorbener gehen, sondern es gibt den Weg direkt nach oben. In 2. Korinther 5, ab Vers 7 und 8, spricht er von einheimisch und ausheimisch sein. Und er sagt, wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen, aber trotzdem wäre ich lieber einheimisch beim Herrn, anstatt hier ausheimisch vom Herrn zu sein. Er setzt also die wesenhafte innere Liebesverbindung und Wesenseinheit mit Gott in ein extra Thema und sagt hier, das Buchstäbliche nach Römer 8, 23, die Freilösung aus meinem Leib, ist was anderes. Das heißt, ich bin ausheimisch meines Leibes und einheimisch beim Herrn. Das ist ein buchstäblicher Vorgang, den wir von der Wesenseinheit das mit Christus und Gott unterscheiden müssen. Und deshalb, was geschieht also beim Sterben? Der Glaubende und der Ungläubige haben beide Existenz, aber an verschiedenen Stellen und unter verschiedenen Vorzeichen, die wir im Einzelnen auch noch im zweiten Teil dann uns anschauen wollen. Zurück zu unserem Text, Johannes Kapitel 11, Vers 23, sagt Jesus zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und sagt Martha zu ihr, ja, ich glaube das, ich weiß das, ich nehme das wahr, es ist die Auferstehung in dem letzten Tag. Kurze Zeit danach wie lange stehen die hier? Im Orient dauert alles etwas länger, gell? Aber 2-3 Stunden haben die vielleicht geschwätzt und dann sind die zu der Gedächtnisgruft gegangen und dann hat Jesus ihn auferweckt. Also kurze Zeit danach, am gleichen Tag, ist Lazarus auferstanden. Und die Frau hat immer noch nicht dran geglaubt, dass Jesus das jetzt macht. Sie hat gedacht, ja, der steht auf, nach meiner israelitischen Kenntnis, am Ende der Tage, in dem letzten Tag. Und jetzt möchte ich mal nach Johannes 5 gucken, Vers 25 und 28, weil auch hier in dieser Auferstehungsgeschichte, die Jesus hier erzählt, es einen großen Unterschied gibt zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden. Unbesehen davon, dass alle am Ende an derselben Stelle sind, gell? Das ist unser Heilsziel, ist ja, oder das Heilsziel Gottes, was wir kennen, ist ja klar. Aber es gibt eben auf diesem Weg Etappenunterschiede, verschiedene Verfahrensweisen. Johannes 5 im Vers 25 sagt er, ich habe es schon mal erwähnt, Amen, Amen, ich sage euch, dass eine Stunde kommt und jetzt ist, da die Gestorbenen die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die Hörenden werden leben. Es kommt eine Stunde und sie ist jetzt. Es gibt so verschiedene Auslegungsmöglichkeiten aus meiner Sicht. A, die direkte Auferstehung vor Golgatha, wie bei Lazarus. Die Stunde war jetzt auch wenn das 6 Kapitel vorher war. Oder die Stunde ist jetzt, nämlich nach Golgatha. Ist ja nicht mehr so weit, vielleicht 1,5 Jahre etwa, vom Kapitel 5 aus gesehen, bis Jesus gestorben ist, dass die Hörenden, seine Stimme Hörenden, leben werden. Was ist denn passiert, als Jesus auferstanden ist? Da sind doch die Gräber aufgegangen und die Heiligen kamen, sie wurden in der Stadt gesehen, es sind Leute auferstanden. Warum denn? Weil er vorher dort predigen war, nämlich zwischen seiner Auferstehung und der Himmelfahrt, bevor die auferstanden sind nach seiner Auferstehung. Sicher waren da auch welche dabei, die die Predigt gar nicht gebraucht hätten, die vielleicht an der Stelle waren, wo der arme Lazarus gewesen ist, Schoß Abrahams genannt. Aber dauerhaft auferstanden ist vor Golgatha niemand, bis auf einige Sonderfälle, Mose, Elia, Henoch als Beispiel. Aber dauerhafte Auferstehung aus den Gestorbenen war Jesus der Erstling, wie uns Paulus deutlich sagt. Also hat vorher das niemand erlebt. Und jetzt im Vers 28 merkst du einen Unterschied, Johannes 5. Vers 28 sagt Jesus, bestaunt dies nicht, da eine Stunde kommt. Jetzt sagt er nicht, und sie ist jetzt. Er sagt, es kommt eine Stunde, in der alle, die in den Gedächtnisgrüften sind, seine Stimme hören werden. Wenn du weiterliest, gibt es noch einen Unterschied. Die einen werden leben, Auferstehung des Lebens, die anderen Auferstehung des Gerichts. Das heißt, wir haben hier 3 Gruppen von Leuten in Johannes Kapitel 5 erwähnt, nämlich 25, die hören und leben, das sind die, die glauben. Und im Vers 28, die hören akustisch, die glauben noch nicht, aber davon werden einige die Auferstehung des Lebens erleben, Gesamtkontext hier, weil sie wegen mir Guttäter gewesen sind. Oder wenn ich an Matthäus 25 denke, das scharfe Bückegericht, weil sie pro Israel waren, weil sie Israeliten geholfen haben. Deswegen kommen sie zur Auferstehung des Lebens hinein in das Millennium. Aber die anderen kommen zur Auferstehung des Gerichts. Die haben auch die Stimme gehört, glauben aber nichts, haben Israel nichts Gutes getan und kommen ins Gericht. Welches Gericht? Zu der Zeit, am Ende dieses Äons, gibt es noch 2 Stellen, an denen man sein kann, bis zum Ende des Millenniums, nämlich im Sheol oder Hades und im Feuersee. Da die schon aus den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen auferstanden sind, kann ich mir nicht vorstellen, der Text gibt keinen Hinweis dafür, dass sie wieder dahin gehen. Es ist ja eine Auferstehung des Gerichts und der einzige, der Scheol in der Hades ist kein Gerichtsort in dem Sinne, sondern der Feuersee der einzige. In den kommt Hades und Scheol ja dann rein nach dem Millennium. Würde also heißen, sie kommen für mich in den Gerichtsort, der heißt zweiter Tod. Letzte Erziehungsstation Gottes, Feuersee. Dort werden sie zurechtgebracht, jeder auf seine Weise und zu seiner Zeit. Und es klingt vielleicht hier und da etwas kompliziert, ist es aber nicht. Wenn du dich in Ruhe mit beschäftigst, wirst du merken, Jesus hat immer ganz klare Anweisungen gegeben, hier auch in Johannes 11, und das lässt sich wunderbar unterscheiden. Und deswegen komme ich jetzt zur letzten wichtigen Unterscheidung in diesem Thema, das sind die Verse 25 bis 27. Und hier haben wir eine Darstellung Jesu, die muss man sich ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen, die auch uns betrifft, auch wenn er das vor Golgatha schon gesagt hat. Er sagt doch zu Martha, weil die hat gesagt, ja, wenn du hier gewesen wärst, gell, dann wäre er nicht gestorben, der Lazarus. Und er sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der hinein in mich treu ist, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, stirbt keinesfalls hinein in den Äon. Glaubst du das? Und sie sagt dann, ja, Herr, ich glaube. Was gibt es denn hier für einen Unterschied? Jesus hat auch gesagt, Kapitel 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Der Lazarus ist gestorben, jetzt stehe ich hier, ich bin die Auferstehung, was jammerst du? Glaub einfach an mich, gell, der wird auferstehen. Ja, irgendwann mal, gell, am Ende der Tage. Nein, ich bin doch hier, gell, ich mache das jetzt. Hat sie nicht gerafft, wir wahrscheinlich auch nicht, wenn wir da gestanden hätten, gell. Es ist so ein Riesenwunder, dass wir genauso bescheiden dämlich, hätte ich fast gesagt, dabei gestanden hätten uns gewundert, was er da macht. Und jetzt ist interessant hier, er sagt, wer hinein in mich treu ist, wer an mich glaubt, auch recht, wirklich, wer hinein in mich treu ist, der wird Mensch, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann sagt er, und jeder, der lebt und glaubt, stirbt keinesfalls. Das sind auch schon mal zwei verschiedene Aussagen. Die kriegst du schwer zusammen und auch schwer auseinander, wenn wir das so lesen, wie es in der traditionellen Übersetzung steht. Da wird es gerne gleich verschmolzen. Das heißt, Jesus spricht nur von einer Sache. Das stimmt nicht. Er spricht hier von zwei verschiedenen Dingen, wenn du es wörtlich liest. Was heißt denn sterben? Griechisch abotnesko, jetzt musst du nicht Griechisch lernen, ich sage das nur für die Leute, die, das wird ja auch im Internet gehört, die sich mit der Sprache auseinandersetzen. Abotnesko heißt wörtlich weggehen in den Tod. Und jetzt musst du mit dieser wörtlichen Wiedergabe diese beiden Verse lesen. Und ich mach das mal, gell? Und dann kannst du noch was einfügen als Erklärung. Das muss aber gar nicht sein. Jesus sagt also, der da hinein in mich glaubt, hinein in mich treu ist, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er weggeht in den Tod. Lazarus war dort, Schlummer, Schlaf, selbe Begriffe. Also bewusste Existenz im Aufenthaltsraum gestorben, ne? Aber schlafend. Er merkt nicht, dass er dort ist. Wer hinein in mich treu ist, wer mir glaubt, wird leben, auch wenn er weggeht in den Tod. Wer aber, Vers 26, ich sage jetzt schon, lebt, wer lebt und hinein in mich treu ist, geht keinesfalls hinein in den Tod. Ist doch ein Unterschied, oder? Also gibt es doch Glaubende, die hinein in Jesus treu sind, die schlafen im Aufenthaltsraum der Gestorbenen. Und es gibt Glaubende, die hinein in Jesus treu sind, die keinesfalls in diesen Aufenthaltsraum der Gestorbenen hineingehen. Nämlich, wie Paulus sagt im Philipperbrief, was ich vorhin gelesen habe, sie werden hinaufgelöst. und sind gleich bei Christus. Und im zweiten Teil möchte ich diese beiden Verse mit der Entrückungsgeschichte 1. Thessalonicher 4, der Auferstehungsdarstellung 1. Korinther 15, der Reihenfolge der Auferstehung mal zusammenbringen und mal zeigen, wie wunderbar das übereinander passt, wie es Abstufungen gibt und einzelne früher oder später dort oder da sind. Es ist ganz einfach, mach dir das nicht so schwer, gell? Es ist ganz einfach, wenn du die Grundtextworte da lässt, wo sie hingehören, nämlich wörtlich zu lesen. Und jetzt siehst du hier, Jesus macht schon eine Andeutung dahin, dass Paulus, wie in 1. Thessalonicher 4, wir ja lesen können, dass Jesus welche mitbringt, dass welche auferstehen müssen, dass es Lebende gibt zu der Zeit, die verwandelt werden, steht alles schon im Johannesevangelium. Passt haargenau übereinander. Und das ist für mich das Faszinierende daran. Gell? Ja, und jetzt lese ich mal die beiden Verse, paraphrasieren, das heißt mit Nebenbemerkungen versehen, in der wörtlichen Wiedergabe und das Ganze mal mit zu den Augen genießen, was Jesus in diesen beiden Versen deshalb gesagt hat. Er hat gesagt, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er weggeht in den Tod. Und jeder, der jetzt schon lebt, weil er verborgenes, äonisches Gottesleben hat und an mich glaubt, wird keinesfalls weggehen in den Tod. Glaubst du das? Könnte ich jetzt fragen, gell? Wie Jesus zur Mutter gesagt hat. Und das ist doch faszinierend. Und jetzt ist doch ganz deutlich, die Glaubenden, auch die Glaubenden, die schlafenden Glaubenden, haben mit dem Tod nichts zu tun. Der Tod ist eine Person, der ist an einem Gerichtsort. Ich glaube, der ist im Feuersee, gell? Und der Tod als Zustand oder als Ort ist was anderes. Es gibt Aufenthaltsräume von Gestorbenen, das bezeichnet Jesus als Tod im Sinne von Ort, diesen Aufenthaltsraum. Da gibt es auch wenn es vielleicht schrecklich klingt, solche wie den Lazarus, der hat geglaubt und er war dort. Und es gibt Brüder in unseren Kreisen, ich sage das in Gänsefüßchen, die glauben, dass sie bis zur Entrückung schlafen werden. Genau das hat Jesus gesagt, dass es das gibt. Schade ist nur, dass die, die das glauben und die, die das nicht glauben, sich gegenseitig nicht verstehen. Und das verstehe ich wieder nicht, weil es doch beides dasteht. Verstehst du? Also ich kriege manchmal Schläge von beiden Seiten. Aber okay, damit musst du leben. So, die letzten Gedanken zu dieser Geschichte. Wir sind bei Vers 39. Sagt Jesus, enthebt den Stein. Und das sagt die Martha, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Kleine Zwischenrechnung zur Auflockerung. Erinnere dich, 150 Kilometer war Jesus weg. Er hat erfahren, dass Lazarus schwach ist und ist noch 2 Tage geblieben. Nach 2 Tagen sagt er, er ist gestorben, ohne dass ihm das jemand gesagt hat. Jetzt muss er 6 Tage laufen, gell? Und hier ist er schon 4 Tage gestorben. Jetzt kannst du da ein Bild malen und dir überlegen, wann ist Jesus weggelaufen, wann hat er das erfahren, wie hängt das zusammen? Und wenn du meinst, er hat einen schnellen Esel gehabt, um dahin zu reiten, dann hat er vielleicht nur 4 Tage gebraucht, gell? Aber 6 Tage wären realistisch. Das muss man mit berücksichtigen. Das heißt, Jesus hat extra gewartet, damit der Mann, der da gestorben ist, sein Freund, den er so sehr liebt, riecht, damit jeder glaubt, der ist mausetot, gell? Wie viele glauben. Nein, er ist gestorben, der Leib ist gestorben und liegt in der Gedächtnisgruft und seine Seele war im Aufenthaltsraum Gestorbener. Und die hat Jesus, weil er geschlafen hat, geschlummert hat, aufgeweckt. Und die aufgeweckte Seele des Lazarus ist in seinen Leib zurückgekehrt. Und er kam heraus, hat nicht mehr gerochen, gell? Und hier sind wir wieder ganz eng bei der Quantenphysik. Und ich freue mich schon auf den Film im Oktober. Gell? Im Haus quasi haben wir Filmabend. Wer ihn das interessiert, der kann auch noch kommen. Wir haben bestimmt noch ein paar Stühle frei. Und dann schauen wir mal, was die Quantenphysik dazu sagt. Die nehmen eine Katze, gell? Eine lebende und eine tote Katze, als Anschauungsobjekt. Du kannst auch den lebenden und den gestorbenen Lazarus nehmen, ist dasselbe. Wo ist der Unterschied zwischen dem toten Leib des Lazarus und dem lebenden Leib des Lazarus? Da gibt es nur einen einzigen Unterschied, nämlich eine veränderte Information, die von außen kommt. Die Quantenphysik lehrt uns, und da ist sie ganz 100% bei der Bibel, dass alles von einer von außen kommenden Information abhängt und gesteuert wird. Faszinierend. Man hat jemandem Blut entnommen, die DNS analysiert, hat die 500 Kilometer weggeschafft, hat an den Probanden dann Versuche gemacht, hat ihn aufgeregt oder was auch immer, und die gleiche Reaktion, die DNS hatte bei dem Probanden, hatte die in dem Reagenzglas 500 Kilometer weg, zur selben Zeit. Verstehst du? Es gibt Informationen, die ist gleichzeitig überall. Das wäre schon wieder ein nächstes Thema.
Gerne. Ich habe noch eine Frage, die mich schon beschäftigt. Was ist mit dem Lazarus nachher passiert?
Ja, das steht nicht geschrieben.
Warum hat er nie irgendwo einen Bericht gegeben über das, was er da erlebt hat?
Vielleicht, ich glaube, er ist wieder gestorben, ganz normal, wie jeder andere auch.
Ja, dann kann das doch nicht eigentlich so eine Auferstehungszeit gewesen sein, wie wir das uns vorstellen.
Nein, das war ja vor Golgatha, und es war noch nicht möglich, dass jemand dauerhaft aus dem Aufenthaltsraum gestorben oder wiederkommt, weil Jesus noch nicht diesen Weg freigemacht hatte. Es war eine ganz normale Auferweckung, wie es auch im Alten Testament schon gab, dass bei Elia zum Beispiel, gell? Und dass die Seele wieder zurückkehrt. Und wir wissen aus dem Alten Testament, dass die Seele offensichtlich noch 3 Tage im Leib bleibt. Nicht bei allen, aber das ist möglich, weil das kannst du aus dem Gesetz in 3. Mose ableiten. Wäre aber auch ein extra Thema. Gut, ich mache hier mal einen kleinen Schlusssatz. Vielleicht noch etwas länger, ich muss mal gucken, was da noch wichtig ist. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen, sagt Jesus zu Martha. Ich habe dir doch gesagt, wenn du glaubst, siehst du die Herrlichkeit Gottes. Jetzt ist der Lazarus auferstanden, du hast die Herrlichkeit Gottes gesehen, ergo war die Martha jemand, der geglaubt hat. Nur wer glaubt, sieht die Herrlichkeit Gottes. Die anderen werden sie nicht sehen, schließe ich daraus. Und deswegen sind die Verse wichtig, es kam ein Mann, dessen Sohn war von einem sprachlosen Geist besessen, und da sagt Jesus, da sagt der Mann zu ihm, wenn du vermagst, den gesund zu machen, dann mach es. Und da sagt Jesus zu ihm, in Markus 9 steht das, sagt Jesus zu ihm, was heißt dir, wenn du vermagst? Der Glaubende vermag alles. Gell? Glaubst du das, dass der Glaubende alles vermag? Die Talita, die Tochter des Synagogenvorstehers in Kapernaum, da sagt, die sagen die Leute zu ihm, bemühe den Lehrer nicht mehr, die ist gestorben. Gell? Und dann geht er trotzdem hin in das Haus, und was sagt er zu dem Mädchen? Talita kum, kumi, glaube ich im Griechischen. Kum heißt Hebräisch, steh auf. Talita, steh auf. Was macht das Mädchen? Steht auf. Gell? Und vor Golgatha, die ist auch wieder gestorben. Vermutlich steht nichts geschrieben drüber. Aber kann man nur daraus schließen, aus dem Gesamtheilsratschluss Gottes. Ja, und jetzt haben wir Markus 11, 24, mein Lieblingsvers. Alles, worum ihr betet und bittet, nach dem Willen Gottes, nach dem Stand eures Glaubens, füge ich hinzu, glaubt, dass ihr es empfangen werdet irgendwann, im Millennium oder später. Nein, das ist es empfangen. Habt, steht da. Perfekt, habt. Es ist perfekt. Also, im ersten Jahrhundert, zur Zeit Jesu, haben viele geglaubt, weil er Zeichen getan hat. Es haben viele geglaubt von den Samaritern, weil sie ein Zeugnis gehört haben von der Frau am Brunnen. Sie haben viele geglaubt, weil er bezeugt hat, dass er von oben kommt. Sie haben viele geglaubt, als der Lazarus auferweckt wurde. Und es haben viele der Oberen geglaubt, haben es aber nie zugegeben, aus Angst vor ihren religionsgesetzlichen Vertretern, aus Gruppenzwang, weil sie sonst verfolgt oder umgebracht worden wären. Es haben viele geglaubt, damals schon. Und jetzt ist die Frage, glauben wir? Ich fasse zusammen. Gestorbene haben Bewusstsein. Sie haben eine passive Existenz. Gestorbene hören die Stimme Jesu. Nachweislich Matthäus 27 schon passiert. Lazarus etc. Wer gehört hat und geglaubt, kommt heraus. Dann gibt es welche, die nur hören, werden aber leben, weil sie Gutes getan haben. Ich beziehe das auf Israel, dass sie Israel Gutes getan haben. Und es werden welche hören, die nicht glauben. Für die gibt es Gericht als Zurechtbringung. Die müssen das noch lernen. Sie werden zum Glauben geführt. Wie lange macht Gott das? Bis alle glauben. Das ist das Heilsziel. Amen.